Sagst du Bescheid, wenn es losgehen kann? Kann losgehen. Perfekt. Gut, herzlich willkommen. Wir sind Stefan Tamm und Marius Melzer vom Chaos Computer Club Dresden und wir wollen über ein Projekt sprechen, wo wir sozusagen ein kleiner Teil hier in Dresden sind, was aber deutschlandweit existiert. Das ist das CCC-Projekt Chaos macht Schule. Und was das ist und wieso wir es machen, darüber erzählen wir jetzt noch ein bisschen mehr im Folgenden.
Gut, das grundlegende Problem ist ja irgendwie, am Anfang, da waren ja nur die Profis im Internet oder allgemein mit Computern beschäftigt. Das ist hier zum Beispiel ein Profi. Dann kamen aber auch normale Menschen ins Internet. Die haben sich dann auch noch irgendwie zurechtgefunden, mehr oder weniger. Es kamen alte Leute, haben sich auch noch zurechtgefunden irgendwie. Und wir leben alle so zusammen im Internet. Es gibt noch viele Katzen im Internet. Ich habe gehört, mittlerweile soll es sogar Hunde im Internet geben. Und es gibt natürlich auch Kinder im Internet und an Computern. Und die Frage ist natürlich, inwiefern die nötigen Medienkompetenz erwerben, um mit dem Internet und dem Computer richtig umzugehen.
Genau, das Problem ist, ne, also so ältere Menschen staunen ja immer öfters so, oh, die neue Generation, die kann so toll damit umgehen. Ne? Die haben irgendwie ihre Handys und die klicken bei Facebook auf Like und sowas und die können das ja alle ganz toll. Das Problem, was wir dabei sehen, ist eigentlich, dass so da auch unter denen, die jetzt heranwachsen sozusagen, eine gewisse Sorglosigkeit herrscht, so im Umgang mit dem Internet. Ne? Also ich meine, das Internet ist eine super Sache, aber man muss da nicht mit kompletter Naivität rangehen. Und eigentlich fehlt da auch irgendwie eine gewisse Ausbildung in die Richtung. Ne? Und das, was wir eigentlich sehr gerne sehen würden, ist, dass man sich ein bisschen, dass man reflektiert über das, was man tut, dass man kreativ mit dem Internet umgeht. Das scheint gerade ein bisschen verloren zu gehen. Genau, und dass man eben auch eine gewisse Art von Problembewusstsein, also gerade was Themen wie Datenschutz angeht, an den Tag legt. Und das sehen wir momentan nicht ganz. Wir wollen anregen dazu, dass es nicht nur einen Medienkonsum gibt. Also früher war es ja so, Medien waren irgendwie Rundfunk oder Fernseher oder sowas. Da wurde man irgendwie beschallt, da hat irgendwie jemand gesendet und man selbst hat irgendwie das nur auf sich einrieseln lassen. Und das Positive am Internet ist ja, dass eigentlich jeder Sender und Empfänger ist. Das bedeutet, jeder kann eigene Dinge schaffen, jeder kann was ins Netz stellen, jeder kann irgendwie kreativ sein und dazu wollen wir anregen. Das Problem ist, dass oft einfach, um sich über solche Dinge zu unterhalten, also eigentlich das, was wir machen, ist nicht unbedingt Informatik, also es ist nicht unbedingt Technik, aber ein kleines Stück Technik sozusagen gehört dazu, um ein gewisses, um sich überhaupt über die Dinge unterhalten zu können. Und deshalb machen wir meistens ein bisschen Grundlagen sozusagen und der Rest ist im Endeffekt Medienkompetenz, das hat mit Informatik nicht viel zu tun. Und daraus folgt, also das Ganze ist halt vom Bildungssystem unserer Meinung nach nicht abgebildet. Also im Informatikunterricht lernt man zwar irgendwie programmieren, was super toll ist. Meine Schwester zum Beispiel lernt gerade Java in der Schule. aber also so diese ganzen Metakompetenzen, die fehlen ein bisschen. Also diese ganzen Dinge, wie funktioniert das eigentlich alles, wenn ich eine Website im Internet aufrufe, was passiert da dahinter irgendwie? Und wenn ich irgendwie Dinge wie Online-Banking im Internet mache, was ist das überhaupt sicher und solche Sachen. Und es ist auch der Fall, dass da die Lehrkräfte meistens überfordert sind. Also eigentlich, wie gesagt, gehört es eigentlich nicht in den Informatikunterricht. Selbst die Informatiklehrer sind da nicht diejenigen, die am kompetentesten sind eigentlich. Aber es ist noch das Fach, wo es am ehesten reingehören würde. Und wahrscheinlich fehlt es einfach an einem Zusatzfach oder sowas, was den Umgang mit Medien sozusagen schult. Ja.
Und aus diesem Problem heraus, das Problem wurde erkannt von vielen Leuten im Chaos-Umfeld und daraus heraus wurde dann gedacht, wir sind zwar keine Pädagogen, aber irgendwie haben wir ja schon Ahnung davon und wir denken, dass wir das auch vermitteln können und wir haben aber auch unsere besondere Hacker-Perspektive, dass wir eben diesen kreativen Umgang gerne wollen und haben uns gedacht, deshalb wollen wir was in den Schulen machen, Chaos in die Schulen, Chaos macht Schule. Und das wurde in mehreren Erfahrungsaustauschkreisen, das sind die lokalen Strukturen vom Chaos Computer Club und Chaos-Treffs, wurden dann Chaos macht Schule-Gruppen gegründet, die an die Schulen gehen und so weiter. Zum Beispiel gibt es Gruppen in Hamburg, Mannheim und zum Beispiel auch in Essen, die sind auch unten gerade da, die Essener. In Dresden wurde dann vor ungefähr 2 Jahren die Chaos macht Schule-Gruppe gegründet. Das hat erst einer alleine übernommen und mittlerweile sind wir ein kleines Team und wenn was zu tun ist, dann findet man auch immer Leute, die noch mitmachen. Also da kriegen wir auch Projekte damit gehoben.
Ja, was tun wir eigentlich? Also der Hauptpunkt sind eigentlich Schulbesuche. Also wir gehen in Schulen und reden mit Schülern vorrangig. Dass es Zielgruppe ist, 5. Klasse und aufwärts, ist darauf nicht beschränkt, aber das ist so, also eine gewisse geistige Reife ist sinnvoll, wenn man sich über solche Sachen unterhält. Und auch wenn man in kleinere Klassen geht, dann ist meistens noch nicht der Fall, wenn man zum Beispiel über soziale Netzwerke redet, dass die überhaupt irgendwie damit schon mal in Kontakt gekommen sind oder sowas. Ne? Also das ist schon sinnvoll, dass sie überhaupt eine gewisse Erfahrung schon mal mit dem Internet gemacht haben und dass man dann sozusagen auf einer gewissen Basis ansetzen kann. Der Grund, wieso wir eingeladen werden, ist meistens soziale Netzwerke. Also da denkt sich dann irgendein Lehrer oder Schulleiter, naja, Facebook kommt jetzt so oft in den Nachrichten, da sollten wir vielleicht mal was zu machen. Und dann hören die über irgendwelche Beziehungen oder was weiß ich was, dass es da Leute wie uns gibt, die gerne darüber reden. Ne? Und das, was wir dann eigentlich, also das soziale Netzwerke machen wir natürlich auch, ne? Aber das, was wir da natürlich dann noch mit dranhängen, sind so die Sachen, die uns eigentlich wichtig sind. Und das ist natürlich Datenschutz. Also wir sagen dann hinterher auch nochmal zu unserer Methodik ein bisschen was und was wir da alles erzählen. Das nenne ich jetzt einfach nur mal. Internetgrundlagen, das ist wie gesagt so ein bisschen dieser technische Vergleich. Wenn man irgendwie einen Führerschein macht, dann lernt man ja auch so ein bisschen, wie so ein Motor funktioniert. Ne? Da muss man nicht wissen, was alle Einzelteile tun, aber so ein gewisses grundlegendes Verständnis ist wichtig auch. Ne? Und genauso ist es eigentlich beim Internet, wenn man so ein bisschen weiß, wie es funktioniert, dann kann man sich viele Dinge selbst erschließen. Genau, also das Ganze machen wir sozusagen ehrenamtlich, ne? Also manchmal, manche Erferkreise machen das so, dass sie irgendwie Spenden erbeten oder sowas, aber das sind sozusagen Inhalte, die wir rüberbringen wollen und deshalb machen wir das kostenlos. Genau, was tun wir eigentlich? Wir gehen durchaus auch mal zu einzelnen Stunden in Schulen. Das haben wir hier zum Beispiel bei dem Gymnasium Bürgerwiese in Dresden gemacht. Aber das, was wir natürlich lieber machen, ist, dass wir ein bisschen länger über die Sachen reden. Also in einer Stunde, ne, da kann man vielleicht einen Komplex so anschneiden. Ne? Das geht auch, das machen wir auch. Aber wir haben auch schon Projekttage gemacht. Wir waren im Erzgebirge in Annaberg-Buchholz, sehr schöne Stadt, und haben da einen Projekttag gemacht zum Beispiel mit den Schülern. Und waren auch schon Teil von Ganztagsangeboten.
Was aber natürlich noch effektiver ist, als einfach in die Schulen zu gehen, ist an die Multiplikatoren zu gehen, zum Beispiel mit den Lehrern zu sprechen, dort eine Veranstaltung mit den Lehrern zu machen, dass man dort erstmal ein Problembewusstsein schafft bei den Lehrern, dass in dem Bereich was getan werden muss und eben nicht nur bei den sozialen Netzwerken, sondern auch bei den allgemeinen Grundlagen. Es geht darum, dass wir natürlich auch unsere Methoden und unsere Lehrmaterialien weitergeben. Und dann geht es auch einfach nur darum, dass wir Kontakt herstellen, mit denen reden, uns austauschen, weil wir haben ja auch nicht unbedingt so die Ahnung von Pädagogik, die haben eher die Lehrer. Und wir können dann uns austauschen und unser Wissen weitergeben und dadurch dagegen dann pädagogisches Wissen sozusagen erhalten. Und auch allgemein, dass die Leute wissen, dass es uns gibt und dass man mit uns in Kontakt treten kann, um dort auch Veranstaltungen zu machen. Wo wir das zum Beispiel gemacht haben, war der Sächsische Schulinformatiktag, wo wir dann einen kleinen Vortrag gehalten haben und am Ende dann noch eine längere Diskussionsrunde hatten, wo wir dann uns darüber unterhalten haben, was da so bei dem Thema nötig ist zu tun. Und auch ein Feedback, was wir da wieder bekommen haben, ist, dass es eben eigentlich nicht Informatikunterricht ist, sondern dass es überall mit reingehört.
Genau, wo wir bei dem Thema Multiplikatoren sind, da spielen natürlich auch die Eltern mit rein. Die Eltern sind in den meisten Fällen eher schwierig. Das liegt an zwei Dingen. Das eine ist, dass das natürlich schon noch die ältere Generation ist, ne, die einfach diese Technik noch nicht irgendwie so verinnerlicht hat. Und daraus gründet sich ein bisschen, dass da auch eine gewisse Skepsis herrscht gegenüber diesem neuen Medium. Und deshalb Panik nehmen. Das ist so erstmal der erste Punkt im Umgang mit den Eltern. Das ist so, das Internet ist erstmal eine sehr positive Sache, ne? Und prinzipiell ja, das ist erstmal was Positives. Ne? Genau. Da gehen wir jetzt auch gleich nochmal mehr drauf ein. Später ist, dass man soziale Probleme nicht mit technischen Lösungen erschlagen sollte. Also das wollen viele Eltern natürlich immer. Also die Stichpunkte sind da so Jugendschutzfilter. Wie kann ich irgendwie das Internet entweder in der Schule oder zu Hause irgendwie für meinen Kind sozusagen kindgerecht gestalten? Kann ich da irgendwie, was weiß ich was, die bösen Seiten wegblocken und nur die guten durchlassen oder sowas? Und Sachen, die auch manchmal kommen, sind so Cybermobbing zum Beispiel. Da muss man einfach sagen, Cybermobbing ist im Endeffekt nicht viel anders als normales Mobbing, bloß dass es über ein anderes Medium geschieht und das ist kein technisches Problem, das ist kein Problem des Internets, sondern das ist ein soziales Problem, was man auch sozusagen mit entsprechenden Anti-Mobbing-Hilfen oder sowas angehen muss. Da sagen wir auch immer, wenn solche Sachen kommen, dass das nicht unser Gebiet ist. Also das ist nicht unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern sozusagen. Ja.
Wir haben doch einfach nicht die Kompetenz, um da irgendwelche psychologische Beratung oder irgendwelche soziale Arbeit zu leisten. Dafür sind dann eher andere da. Wir sind eher für den technischen und in gewisser Weise auch sozialen Teil da. Genau. Was wir natürlich auch noch machen, was ich vielleicht unten gesehen habe, ist der Junghacker-Track. Da bauen wir unter anderem diese wunderhübschen Pentabugs. Das ist jetzt noch ein Prototyp. In echt sehen die dann so aus. Hinten sieht man wahrscheinlich nicht mehr so viel. Die werden von den Kindern gelötet. Was die machen, die piepen. Die haben einen kleinen Motor dran, dass die sich bewegen können und die blinken. Also da kann man verschiedenste Sachen mitmachen. Und es ist eben ein schönes Projekt, dass man den Kindern mal zeigt, was man alles mit Technik machen kann und dass man vor allem auch Technik selber machen kann. Das ist sehr wichtig. Das ist eben in gewisser Weise diese Entmystifizierung von dieser Hardware, die da irgendwie existiert ist. Genau, neben dem Pentabug gibt es dann auch noch, dass man eine kleine Alarmanlage bauen kann und Raketen bauen kann. Das ist beides von den Essenern, die hier zu uns gekommen sind. Es gibt einen kleinen Workshop zu Tastaturlayouts. Wieso sind die eigentlich so, wie sie sind und kann man die eventuell besser machen? Und dann gibt es auch morgen noch Circuit Bending. Das ist so lustige Geräusche mit Elektronik machen, die man eventuell, wenn man die in den ganzen Tag hören muss, auch nicht mehr ganz so lustig findet. Aber die Kinder finden sie erstmal gut. Das Ganze wird finanziert von der Vauholand-Stiftung.
Genau, was eine CCC-nahe Stiftung ist, muss man dazu sagen. Vauholand ist einer oder der Gründer des CCC. Genau, was wir zusätzlich noch tun, sind Workshops. Da waren wir zum Beispiel gestern in einer Schule hier an der Freien Alternativschule auf der Stauffenbergallee und haben im Rahmen der Cross-Media-Tour, sagen wir gleich nochmal was dazu, mit Schülern ähnliche Dinge gemacht, also gelötet. Also das sind so jetzt mehr praktische Dinge haben wir da gemacht. Also sonst gehen wir halt in die Schulen, gehen wir, um Vorträge zu machen. Und diese Workshops sind halt, dass die Kinder selbst was machen können. Und da haben wir eben auch diesen Pentabug gelötet, der hier auch unten gelötet wird. Wir haben ein bisschen Spieleprogrammierung gemacht, also dass man mal irgendwie so mit ganz einfachen Mitteln, mit Lua und Love, dem Framework, dass man einfache Grafiken sozusagen rumbewegen kann, sozusagen auf so einem Bildschirm, und dass man kleine Explosionen machen kann und sowas. Das geht damit relativ einfach und damit kann man so ein bisschen Interesse schaffen. Hey, cool, ich kann mit ganz einfachen Mitteln kann ich solche komplexen Dinge tun. Vielleicht kann ich auch irgendwie Dinge, die mich irgendwie an meinem Computer nerven, ebenfalls relativ einfach machen. Genau, und was wir auch gemacht haben, ist auch ein zentrales Anliegen eigentlich von uns ist so freie Software und freie Lizenzen. Und deshalb haben wir mit den Kindern Linux installiert, haben ein bisschen mit freier Bildbearbeitung rumgespielt, also mit GIMP und auch auf der Konsole, was gut gelaufen ist, hätten wir nicht gedacht. Und haben ein bisschen halt irgendwie da versucht, Interesse an freier Software zu schüren, also zum Beispiel auch mit Spielen, ne? Slingshot zum Beispiel, wer es kennt. Genau, das haben wir da gemacht. Und wir haben zum Beispiel diese Pentabugs haben wir auch gelötet mit erfolgreichen Teilnehmern des sächsischen Informatikwettbewerbs, was auch gut war, aber die waren natürlich schon also da mehr bewandert, als das Kinder sind, die hier das machen. Aber es funktioniert beides. Also gestern zum Beispiel haben wir mit 7. Klasse-Kindern, ne, die Bugs gelötet und sie funktionierten hinterher alle.
Und was wir mit den Teilnehmern des sächsischen Informatikwettbewerbs zusätzlich noch machen konnten, waren, dass wir uns mal kurz die Software angeguckt haben, was dann auch sehr schön ist, wenn die dann sehen, dass eben auch hinter der Hardware noch mit Software stecken kann und dass man dort auch was machen kann und dass es eben nicht irgendeine schwarze Kiste ist, wo dann Funktion rausfällt. Genau. Es wurde ja gerade schon die Cross-Media-Tour angesprochen. Das ist eine Vernetzung von verschiedenen Anbietern, die kostenfreie Workshops hier in Dresden anbieten. Die Zielgruppe ist dort 10- bis 25-Jährige. Es gibt verschiedenste Anbieter, die dort mitmachen. Also zum Beispiel Medienkulturzentrum hier in Dresden ist ja sehr groß in der Medienarbeit. Coloradio macht da mit, die Transmedia-Akademie, der Riesa e.V., und natürlich auch wir jetzt mittlerweile. Die Cross-Media-Tour gibt es schon, glaube ich, 3 Jahre. Und wir sind dort jetzt seit diesem Jahr mit dabei. Die Vernetzung ist auch sehr wichtig, dass man nicht so alleine dasteht, sondern dass man eben auch mit anderen mit zusammenarbeitet, sich dort austauscht, sieht, was man besser machen könnte und dass man sozusagen Synergien schafft, um mal ein Buzzword zu nutzen. Und zusätzlich über diese Cross-Media-Tour hinaus gibt es da noch weitere Zusammenarbeiten im sogenannten Netzwerk Medienbildung Dresden, wo viele der Leute, die in der Cross-Media-Tour drin sind, nochmal darüber hinaus zusammenarbeiten und versuchen, den Stellenwert von Medienpädagogik in Dresden und vielleicht auch allgemein in Sachsen zu erhöhen und das Thema überhaupt sichtbar zu machen. Ein anderes Beispiel von Vernetzung ist zum Beispiel in Mannheim. Dort gibt es die sogenannten Medien-Scouts. Dort werden Jugendliche ausgebildet, um dann selbst Medienpädagogik zu lehren. Das ist ein interessantes Projekt. Dort arbeiten die Mannheimer unter anderem mit der Polizei, dem Jugendamt und dem Stadtjugendring zusammen. Da sieht man, dass dann auch mal Zusammenarbeit mit Leuten zustande kommen kann, wo man im ersten Moment nicht unbedingt dran denkt, dass der Chaos Computer Club mit den Leuten zusammenarbeiten würde, aber das ist eben auch kein Hindernis, wenn es um die Sache geht. Genau.
Ja. So, jetzt wollen wir ein bisschen was dazu sagen, was für Inhalte wir eigentlich darüber bringen wollen. So ein bisschen hatten wir es ja an verschiedenen Stellen schon angeschnitten. Und wir starten das Ganze nicht mit einem direkten Inhalt, sondern mit ein paar Herangehensweisen, wie wir versuchen, das rüberzubringen oder was irgendwie sozusagen im Zentrum steht. Also grundlegend heißt es nicht, das Internet auf die Kinder vorbereiten, sondern andersrum die Kinder auf das Internet vorbereiten. Also so wenn so ein Kind lernt, zum Beispiel irgendwie im frühen Alter mit scharfen Gegenständen, wie zum Beispiel einer Schere umzugehen, dann reagiert man da ja nicht auch darauf, dass man die Schere komplett abstumpft und sagt, hier, da, jetzt kannst du es benutzen, sondern man sagt, du, die Schere ist scharf, ne? An irgendeinem Punkt wird sich das Kind mal schneiden, aber dann weiß es, die Schere ist scharf und lernt das für sein weiteres Leben. Genauso ist das mit dem Internet. Genau. Weiterhin, das haben wir auch schon, das ist eigentlich eins der wichtigsten Sachen ist halt, dass es einen kreativen Umgang mit der Technik gibt, dass es eben nicht nur ist, ich like irgendwas auf Facebook und keine Ahnung was, sondern dass man eigene Dinge schafft und so ein bisschen von so einer Konsummentalität wegkommt. Ja, informationelle Selbstbestimmung ist ganz wichtig. Also so, dass ich weiß, welche Daten ich überhaupt so im Internet habe, wer da irgendwie, ob ich dann noch die Kontrolle drüber habe, ob das überhaupt geht, ne? Und dass man sich darüber bewusst ist sozusagen, was man findet über sich, ne? Also und selbst wenn es nur ist, dass man sich ab und zu mal selbst googelt oder sowas, ne? Genau. Was wir gerne machen, ist dann halt, dass wir eher Diskussionen haben. Also wir machen irgendwie nicht irgendwie Frontalunterricht, wir machen allgemein eigentlich nicht Unterricht, ne? Sondern dass wir einfach versuchen, die Kinder damit einzubeziehen. Genau. Und alle unsere Lehrmaterialien sind frei verfügbar. Das halten wir auch für sehr wichtig. Das sagen wir gleich nochmal bei den freien Lizenzen ein bisschen deutlicher. Weil jeder die Materialien, die wir dann einmal geschaffen haben, nutzen kann. Also es ist nicht so, dass die irgendwo in der Bedeutungslosigkeit versinken, sondern die Lehrer, sozusagen die Schulen, wo wir das machen, die können dann irgendwie zum Beispiel auf unseren GitHub-Account gehen oder wir verlinken das auch auf unserer Seite immer und können diese Materialien nehmen, können sich da was raus extrahieren und die Sachen selber machen. Und das ist eigentlich eine wichtige Sache sozusagen, dass man auch über die Materialien versucht, einen freien Austausch irgendwie zu etablieren.
Gut, kommen wir jetzt zu den konkreten Themen, die wir behandeln. Wir hatten ja schon am Anfang gesagt, auch wenn wir zu sozialen Netzwerken eingeladen wären, eigentlich machen wir immer erstmal die Internetgrundlagen, weil das erleichtert das Verständnis von den weiteren Themen ungemein, weil das irgendwie immer wieder darauf zurückkommt, dass sich diese Grundlagen dann in den eigentlichen Anwendungen spiegeln. Es geht dabei nicht irgendwie zu technisch zu, dass wir dann sagen, ja, das ist der TCP-Stack, das ist der IP-Stack und so weiter, sondern es geht wirklich nur um die grundlegende Idee, wie funktioniert denn dieses Internet, was wir da vor uns haben. Es geht uns dabei auch darum, dass das Internet eigentlich mehr ist als Facebook und Google. Das ist um diesen Trend, dass es eigentlich, wenn man irgendwie im Internet surft, dass dann oft einfach nur Facebook genutzt wird, sondern dass wir eigentlich auch wollen, dass Leute wieder eigene Websites machen und sich dann frei von großen Anbietern machen, was ja auch Idee von Dezentralität ist, was ein sehr wichtiges Konzept ist im Internet unserer Meinung nach und das versuchen wir auch immer den Kindern zu vermitteln. Ein guter Einstieg dazu ist die Frage, wie stellt ihr euch eigentlich das Internet vor? Und wenn dann die Antwort kommt, da steht irgendwo ein großer Rechner, und er beantwortet dann meine Fragen, dann haben wir schon den guten Einstieg, weil dann kann man sagen, nein, das funktioniert so, das Kindernet. Das kann man mit den Kindern sozusagen spielen. Da stellt man die Kinder in so einem Raster auf, sieht man hier vorne, 3x3 Kinder eignet sich ganz gut für das Internet. Und dann gibt es dann zusätzlich noch jeweils ein Kind als Client und als Surfer. Und dann kann man das den Kindern weist man da Nummern zu. Horizontal werden dann die Zehnerstellen, werden dann die Einerstellen hochgezählt und vertikal werden die Zehnerstellen hochgezählt. Und dann kann man einfach mal sagen, okay, jetzt versucht hier dieser Client eine Nachricht an den Surfer zu schicken. Wie macht man das? Und es ist eigentlich erstaunlich, dass dann die Kinder auch oft selber darauf kommen, auch diese Regeln, die sie dann so, ja, ich gebe das dann dorthin. Wieso gibst du das denn dorthin? Naja, weil der irgendwie die Zahl ist dann näher da dran, dass dann diese Routing-Regeln oft auch selber gefunden werden. Und was man natürlich daran auch sehr gut sehen kann, wenn man das dann sagt, okay, jetzt schickt man eine E-Mail darüber, wo dann zum Beispiel drinsteht, Emil liebt Paula. Und die schickt man dann dort durch. Dann sagt irgendwann jemand, hey, ich kann das ja lesen, Emil liebt Paula. Und dann hat man schon einen super Einstieg für die Verschlüsselung und so weiter. Und man kann natürlich, und dann eventuell kommen sie auch sogar noch darauf, dass sie es verändern können. Genau, so viel zu dem Thema.
Also Emil liebt Lena oder sowas, ne? Wäre ja blöd, wenn das dann falsch ankommt. Genau, ja, ein weiterer Punkt ist natürlich Datenschutz und wir versuchen an allen Stellen, wo wir irgendwie wichtige Punkte rüberbringen wollen, versuchen wir die Kinder da selbst also sozusagen nicht irgendwie das Resultat vorzugeben, also das, was wir eigentlich sagen wollen, sondern die da so ein bisschen hinzuführen. Ne? Und das, da haben wir eine schöne Studie gefunden, die Jim-Studie. Und da war eine der Fragen an die Jugendlichen, für wie viel Geld würdest du die Daten in deinem Facebook-Profil verkaufen? Ne? Und man sieht hier schon, gibt zwischen Jungen und Mädchen geringfügigen Unterschied, aber der allergrößte Teil sagt, ich würde für kein Geld der Welt mein Profil verkaufen. Dann ist natürlich an dieser Stelle ist die Frage, wieso stellen Sie das dann bei Facebook rein, weil Sie ja sozusagen Ihre Daten kostenlos an Facebook geben. Ne? Das ist dann ein bisschen schwierig, ne? Richtig. Und genau, da wollen wir einfach sozusagen ein bisschen Problembewusstsein schaffen. Wichtiger, also im Prinzip Datenschutz besteht ja so ein bisschen aus zwei Sachen. Das ist der Schutz der eigenen Daten, der natürlich super wichtig ist. Da ist es wichtig rüberzubringen, das Internet vergisst nichts. Also wenn man irgendwo im Internet was reinstellt, dann kann man das vielleicht an irgendeiner Stelle wieder rausnehmen, aber das wird für immer dort bleiben. Ne? Das können sich andere Nutzer, können sich das runtergeladen haben, können das in irgendwelchen Caches haben, es können irgendwie, was ich weiß, die Google Web Crawler können darüber gehen und sich die Daten kopieren, machen sie auch. Ne? Es gibt so Sachen wie das Internetarchiv, wo man Websites von 1900 irgendwas immer noch angucken kann, sozusagen in den einzelnen Versionen, wann sich was verändert hat. Das heißt, das, was man einmal im Internet hatte, das kriegt man da nicht wieder raus. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Genau, wichtig ist auch, ne, wenn ich was preisgebe, ne, dann sollte ich das bewusst preisgeben, sollte ich mich erstmal entscheiden, ne, was soll überhaupt für mich von mir bekannt sein. Es kann ja sein, dass man bestimmte Sachen gerne auch öffentlich haben möchte. Dann wann ist eigentlich auch interessant, ne? Also kommen wir glaube ich nicht noch dazu, so einfach was die Metadaten angeht, wenn man zum Beispiel irgendwelche Sachen wie Last.fm benutzt oder da gab es vor 2 Jahren einen schönen Vortrag auch von Stefan drüber, dann kann man irgendwie so Profile erstellen, wann jemand online war zum Beispiel, und wenn jemand zum Beispiel mit seinem Smartphone immer dann online ist, wenn er wach ist, dann kann man so die Schlafzeiten, bei manchen Leuten kann man die Arbeitszeiten erkennen, weil sie viel auf Arbeit aktiv sind im Internet und so weiter und so fort. Ne? Wichtig ist natürlich der Kontext. Wem gegenüber zum Beispiel verrate ich meine Daten und wo, ne? Und was ist das für eine Plattform? Genau, das Ziel dabei ist einfach, dass man sich ein bisschen, dass man ein bisschen reflektiert über die Preisgabe seiner eigenen Daten. Ja, und der zweite Punkt ist natürlich der Schutz fremder Daten. Das ist eigentlich fast noch ein bisschen zentraler, weil das vielen nicht so bewusst ist, gerade in sozialen Netzwerken, die ja einfach möglichst viele Daten einsorgen wollen. Die haben ja dann so Funktionen, dass man einfach sozusagen über seine Freunde Daten angeben kann. Ne? Das klingt erstmal super toll. Also man kann irgendwie so auf Bildern die markieren. Ne? Hier, guck mal, das ist mein Freund Stefan zum Beispiel. Genau, dann gibt es irgendwie so Funktionen wie, ich kann mein gesamtes Adressbuch in WhatsApp zum Beispiel importieren oder sowas. Und das ist eine Sache, die echt problematisch ist, weil man ja dann nicht sozusagen in seinen eigenen seine eigene Privatsphäre sozusagen eingreift, sondern in die von anderen. Und das sollte man theoretisch zumindest nur machen, wenn man das von allen erfragt hat, ob das in Ordnung ist. Ne? Genau, also wichtiger Punkt ist hier Selbstbestimmung sozusagen über das, was man tut. Also, dass die anderen selbst bestimmen dürfen, hey, ja, ist in Ordnung, dass du mich da verlinkst, dass Facebook auch noch meine Biometriedaten hat und mich in anderen Bildern herausfinden kann und so weiter und so fort. Genau, da machen wir auch so eine Art praktische Sache zu, ähnlich wie das Kindernet, haben wir Kinderbook genannt, zu dem Thema Internet vergisst nichts. Da hängen wir meistens dann irgendwie an der Tafel oder wo das geht, hängen wir einen Stapel von Bildern auf, die irgendwie so ein bisschen peinliche Bilder sind. Da haben wir bislang Bilder von Paul genommen, die irgendwie verzerrt waren und keine Ahnung was, ne? Und die man eigentlich wahrscheinlich nicht im Internet haben möchte, ne? Und dann Paul hat das jetzt aber als sein Profilbild gemacht und dann simulieren wir sozusagen die Seitenaufrufe damit, dass dann die Kinder kommen und sich von diesem Stapel von Bildern sozusagen ein so ein Bild runternehmen. Und dann überlegt sich Paul irgendwann, naja, war doch ein scheiß Bild, ne? Und tauscht sein Bild eben gegen ein neues, schönes aus. Und dann sieht man aber schön, dass eben die ganzen anderen Kopien irgendwo im Raum verteilt sind und dass er die eben nicht wegkriegt, ne? Genau, auch leider immer noch sehr wichtiges Thema ist Passwortsicherheit. Das vierte von oben, ne? Ja, gibt eine sehr große Chance, dass das tatsächlich ist, ne? Das ist das meistgenutzte Passwort überhaupt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, also das ist zum Beispiel eine Liste, die wir dann zeigen den Kindern und über die wir dann gerne diskutieren. Und dann fragen wir zwei Dinge, nämlich was davon ist ein gutes Passwort und was ist ein sicheres Passwort? Sicher ist erstmal klar, ne? Aber gut ist sozusagen ein gut zu merkendes Passwort. Und dann reden wir halt erstmal über Sicherheit und ist relativ schnell klar, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 nicht ganz sinnvoll ist. Und auch bei den kleinen Buchstaben kommen viele noch drauf. Dann denken aber zum Beispiel viele, dass das dritte von oben, ne, da sind ja viele Sonderzeichen drin, ist aber auch nicht sinnvoll, wenn man nur Sonderzeichen verwendet. Und solche Sachen wie ich liebe dich, ne, also ne, ganz abgesehen davon, dass es natürlich ein oft benutztes Kennwort wahrscheinlich ist, dadurch, dass das einzelne Wörter sind, kann man ja einfach sozusagen sich eine Wortliste nehmen und das reduziert sich dann sozusagen auf die Komplexität von drei Buchstaben ungefähr, ne, wenn man das mit seiner Wortlist-Attacke macht, ungefähr, ne. Und genau, dann haben wir eben das runter auf die beiden, das erste und das letzte. Und dann sagen wir, naja gut, das sind jetzt halt sichere Passwörter, ne? Das ist ganz in Ordnung zumindest. Und eins davon ist sogar ein gutes Passwort, weil es gut zu merken ist. Ne? Dann staunen sie erstmal immer. Und dann sagen wir halt, naja, unter dem unteren steckt halt jetzt so ein Merksatz dahinter. Und zwar ist das, man kann sich fragen, Fragezeichen, ob durch Punkt und Komma ein Passwort sicherer wird. Ne? Ist ein Satz, den man sich super leicht merken kann und hat, ich glaube, wir hatten sogar noch eine 1 anstatt dem E, ne? Also man hat Zahlen drin, man hat Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und so weiter. Genau.
Wir sagen dann natürlich immer auch noch, dass es sehr wichtig ist, dass man nicht überall das gleiche Passwort nimmt, weil ansonsten, irgendeinem Forum sein Passwort gibt und das Passwort ist zufällig das gleiche wie bei seiner Mailadresse, mit der man sich beim Forum angemeldet hat, dann hat man natürlich auch ein Problem. Und dann haben wir das mal gesagt und auf einmal sieht man so, wie eine Lehrerin immer kleiner wird. Also es geht nicht immer nur um die Kinder, wenn wir da was erzählen. Genau. Das Thema, was eben immer angefragt wird, sind natürlich die sozialen Netzwerke. Das ist immer ein gutes Einstiegsbild. So zwei Schweine, das eine sagt, ist das nicht toll? Wir müssen gar nichts für diese Scheune hier bezahlen. Das andere so, ja, und sogar das Essen ist kostenlos. Und der Übergang zu den sozialen Netzwerken ist dann immer, dass man sich vielleicht fragen sollte, wenn man nichts bezahlt, ist man dann nicht vielleicht das Produkt und nicht das der Kunde? Genau. Was wir dort machen, ist nicht nur eine Anleitung für Facebook-Einstellungen. Die Anleitung für Facebook-Einstellungen kann man eigentlich gar nicht wirklich machen, weil die sich doch eh immer ändern. Und wir persönlich sind auch gar nicht in Facebook aktiv und haben deshalb nicht so die Ahnung. Wir lesen es uns dann immer vorher kurz an, dass man das mal kurz erzählen kann. Aber das Wichtige ist ja eben, dass das Verständnis dahinter, wieso man diese Facebook-Einstellung eventuell setzen möchte, da ist oder weshalb man Facebook eventuell weniger nutzen möchte oder gar nicht mehr nutzen möchte. Was wir machen, ist eben zur Reflexion darüber, was man dort in dem Facebook macht, anzuregen. Eine sehr schöne Möglichkeit, da noch zum Denken anzuregen, ist, dass lustige Geschäftsmodelle raten. Da sagt man dann so, okay, ja, sagt mal, was jetzt das Geschäftsmodell ist von Karstadt. Dann geht es natürlich, ja, die verkaufen Waren. Dann gehen wir mal ins Internet, Amazon, ja, die verkaufen auch noch Waren, machen noch ein bisschen was anderes. eBay, das ist dann schon wieder schwerer, wie die ihr Geld verdienen. Und am Ende dann Facebook, wen oder was verkaufen die denn jetzt eigentlich? Naja, da kann man dann auch nochmal drüber nachdenken. Und dann ist eben auch die Frage, was kann man preisgeben und was lieber nicht? Dann kann man zum Beispiel so eine Liste von Sachverhalten, die dann auf Facebook gepostet werden, zeigen und sagen, na, ist das jetzt vielleicht sinnvoll oder sollte man das nicht machen? Da ist aber auch wichtig, dass es eigentlich kein richtig oder falsch gibt. Wenn jetzt jemand immer, wenn er einen Apfel isst, auf Facebook posten will, dass er jetzt gerade ein Apfel isst, dann ist das seine Entscheidung. Er muss sich bloß darüber bewusst sein, was er dann über sich preisgibt. Vielleicht auch, wenn er immer einen Schokoladenriegel gibt, ob das jetzt dann seine Krankenversicherung weiß oder was auch immer. Man muss bloß drüber nachdenken, was man eben gerade preisgibt und dann sind wir persönlich eigentlich schon zufrieden. Genau.
Deins noch, ne?
Ein anderes Thema ist dann noch Tracking und Selbstschutz im Internet. Das mit den sozialen Netzwerken ist ja dann die freie Entscheidung jedes Users, sich dort anzumelden, wenn man jetzt von Gruppenzwang absieht. Ein größeres Problem ist ja das Tracking im Internet, dass man von verschiedenen Webseiten, unter anderem dann auch wieder Facebook mit den ganzen Like-Buttons, übers gesamte Internet hinweg getrackt werden kann und dass dann auch Verhaltensprofile von einem erstellt werden können und dann natürlich wieder Werbung auf einen angepasst wird und so weiter. Aber es kann natürlich auch später andere Konsequenzen haben, wenn die Daten anders genutzt werden. Gibt es erstmal die technischen Grundlagen dazu. Was gibt es eigentlich dafür Techniken, wie man getrackt werden kann? Zum Beispiel Cookies, Zählpixel, Like-Buttons. Was daraus resultiert, ist natürlich, was es für Gegenwehrmöglichkeiten gibt. Ghostery zum Beispiel als Plugin oder einfach Browser-Einstellungen anpassen. Es geht da aber auch wieder eher um das Konzept, dass man sich dagegen wehren kann und eigentlich auch will, als gegen die konkrete technische Maßnahme.
So, freie Software und freie Lizenzen, sehr wichtiges Thema. Also nicht nur gesamtgesellschaftlich sozusagen ist das sinnvoll, dass man Software schafft, wo man nicht immer das Rad neu erfinden muss, sondern wo jeder sozusagen drauf aufbauen kann. Sondern gerade in der Schule ist das eine zentrale Sache, die auf jeden Fall eigentlich überall klar sein sollte. Also es geht darum, sozusagen eine Art ungehinderten Wissensaustausch zu haben. Und das Problem ist, es gibt super viele Probleme mit Lehrern, dass die ihre aus Lehrbüchern nicht Kopien ziehen dürfen und die an ihre Schüler weitergeben dürfen, weil das irgendwie das Copyright verletzt. Und dann gab es ja irgendwie diese Sache mit dem Schultrojaner sozusagen, wo irgendwelche Copyright-Verletzungen auf Schulcomputern gesucht werden sollten, zentral, was da zum Glück geshoppt wurde. Und auf der Software-Seite zum Beispiel, also wenn man irgendwie sagen wir Bildverarbeitung, wenn man da irgendwie in der Schule mit irgendwie Microsoft Windows und Photoshop irgendwie arbeitet und das Kind sich dann tatsächlich für sowas interessiert, man das zu Hause machen will, soll es sich dann eine Software für 1.000 Euro kaufen und das dann zu Hause machen? Nein, das ist viel sinnvoller, dass man irgendwie Sachen, dass man Linux auf seinen Rechnern hat, dass man GIMP benutzt zum Beispiel und das kann sich jeder zu Hause, egal ob Windows-PC, Linux-PC, kann sich das installieren und das selber ausprobieren. Genau, und also das, was jetzt halt der Fall ist, ist, dass eigentlich überall proprietäre Software, also nicht überall, also gibt glänzende Beispiele, aber dass die hauptsächlich proprietäre Software verwendet wird. Und das finden wir eigentlich ist unverantwortlich, weil das, also da wird ja sozusagen die Kinder von Beginn an ein Produkt herangeführt sozusagen. Ne? Das ist im Endeffekt, das ist nicht mehr als Werbung für Microsoft und Adobe, die stattfindet, wenn da die Produkte verwendet werden. Genau, und wichtig ist halt, wenn man freie Lernmaterialien hat, jetzt wieder sozusagen der Sprung zu den Lizenzen, dann kann man da gemeinsam dran arbeiten. Ne? Dann kann man irgendwie Softwareplattformen haben, wo jeder irgendwie einen Teil beiträgt, ne? Und jemand das dann alles zusammenfügt. Wenn man keine freien Lizenzen hat und das irgendwo, keine Ahnung was, von irgendwelchen Leuten in einem Hinterzimmer gemacht wird, dann wird das von diesen Leuten gemacht und da ist ein Input von außen ist nicht möglich.
Und jetzt noch zu den eher kreativeren Sachen, die uns auch Spaß machen natürlich, wenn wir sie anbieten. Das ist zum Beispiel das Löten wie dem Pentabug. Da geht es hauptsächlich auch darum, dass man diese Hardware entmystifiziert, dass das wirklich Dinge sind, die man auch verstehen kann. Also ich verstehe den Pentabug, glaube ich, nicht, aber man kann ihn verstehen und man kann ihn auch selber machen. Und dass es eben nicht nur, wie schon vorhin mal gesagt, so eine große schwarze Box ist, wo dann irgendwas rausfällt. Es geht am Spaß am Gerät, dass man das auch vermittelt, dass man mit Technik Spaß haben kann, in gewisser Weise auch für uns Nachwuchsakquise. Und eben auch kreativer Umgang mit Technik, der uns wichtig ist, dass man auch selber was macht und nicht nur konsumiert. Dann Programmierung ist genau das Gleiche quasi, dass man Computer entmystifiziert, dass da nicht irgendwo in Redmond nur Software gebaut werden kann, sondern dass man das auch zu Hause machen kann und dass es auch viele Leute gibt, die das zu Hause machen. Und wieder, dass man Spaß am Gerät hat und dass der kreative Umgang mit dieser Technik möglich ist und dass man sich selber dann wahrscheinlich auch zu Hause Programme machen kann. Also es war bei dem Workshop gestern sehr cool, dass dann auch mindestens zwei Leute gesagt haben, naja, wo kann ich denn dann die Software finden, wenn ich dann mal weitermachen will und wo finde ich denn jetzt noch die Programme von euch? Und das hat mir auch gut gefallen und da sieht man, dass das ankommt und dass dann wirklich da was hängen bleibt von unserer Arbeit. Das ist sehr cool.
Ja, an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, wie man uns kontaktieren kann. Wir haben eine Seite, auf der noch nicht so super viel drauf ist, aber alles erstmal verlinkt ist, was wir so in den letzten Monaten zumindest gemacht haben. Das ist die obere. Und man kann uns E-Mails schreiben an schule@c3d2.de. Genau, grundsätzlich, wenn ihr irgendwie ein Projekt habt, wo ihr irgendwie gerne mit uns zusammenarbeiten wollt, wenn ihr irgendwas mit Schülern zu tun habt oder wie auch immer, sprecht uns an. Wir kommen gerne in irgendwelche Schulen. Und wenn ihr sagt, naja, ich habe ein bisschen Ahnung von Computern, ne, und von dem ganzen Zeug, was ihr da gerade erzählt habt, und ich würde gerne mal mitmachen irgendwie oder mal ein bisschen die Mailingliste mitlesen und vielleicht mal mitkommen in so einer Schule, freuen wir uns auch. Da müsstet ihr nur uns mal ansprechen. Genau. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und hoffen auf interessante Fragen. Ich glaube, es gibt ein Mikrofon, ne? Wenn es Fragen gibt. Gibt es ein Mikrofon? Es gibt kein Mikrofon. Es gibt kein Mikrofon.
Wir wiederholen die.
Gibt es Fragen? Ja?
Hallo, mich würde mal interessieren, ob das quasi von Facebook und Co. auch solche Schulprojekte gibt, also ob ihr quasi mit irgendwelchen Image-Kampagnen konkurriert.
Also nicht wirklich, ne?
Also die Frage war, ob wir mit irgendwelchen Image-Kampagnen oder so von Facebook an den Schulen konkurrieren. Mir wäre da nichts bekannt und ich finde es auch ziemlich mies.
Was es gibt, sind natürlich andere positive Projekte. Ne? Es gibt irgendwie dieses ClickSafe zum Beispiel, was gar nicht schlecht ist. Was an manchen Stellen ist da das Material, was es gibt, nicht super, aber das ist auf jeden Fall auch eine positive Kampagne sozusagen. Ne? Genau. Aber also sozusagen die negative Richtung wäre uns erstmal nichts bekannt. Das erledigen die Schulen ganz alleine, indem sie die Software installieren und so weiter.
Also man könnte eigentlich sagen, dass so dieses MSDNAA, dieses Programm von Microsoft, das für die Studenten kostenlos Software bekommen, das kann man ja auch als eine solche Kampagne ansehen. Aber konkret an Schulen gehen die meines Wissens noch nicht. Weitere Fragen? Ja? Die Frage, wie groß das Interesse ist, aber wie groß das Interesse an den Vorträgen ist. Wir haben im letzten Jahr waren wir also an.
Das ist nicht genau. Also ausreichend. Das Problem ist immer, dass die Schulen natürlich wissen müssen, dass es sowas wie uns gibt. Also zum Beispiel. Folgend auf diesen Schulinformatiktag, wo wir da mit den sächsischen Informatiklehrern das gemacht haben, kamen zum Beispiel direkt danach einige Anfragen. weil sich das einfach irgendwie rumgesprochen hat. Auch hier die im Erzgebirge zum Beispiel haben dann gesagt, naja, ich habe da irgendwie über zwei Leute gehört, dass das irgendwie gut war und haben uns dann eingeladen. Also ich glaube prinzipiell von den Schulen herrscht da großes Interesse. Das muss einfach nur noch ein bisschen bekannter werden. Und wir fangen ja im Prinzip jetzt auch erst so ein bisschen an. Wir haben jetzt ganz gute Materialien uns zusammengestellt, denken wir. Also dadurch, dass wir es ein paar Mal gemacht haben, ist es immer jedes Mal ein Stück besser geworden. Und das, was wir zukünftig machen wollen, ist, dass wir da Anleitungen raus extrahieren wollen. Wir haben jetzt unsere 5, 6 großen Themengebiete und dass wir sozusagen beispielhafte Kurse oder Unterrichtsstunden machen, die Lehrer dann auch alleine halten können. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir dann machen wollen.
Und das Ganze passiert natürlich auch bundesweit, dass wir das Materialien ausgetauscht werden und zum Beispiel auch diese Beispiele von den von dem Kindernet und dem Kinderbuch haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das sind Sachen, die aus den anderen ERFAs zu uns getragen wurden. Ja. Noch Fragen?
Ja.
Die Frage ob das rechentechnisch unabhängig ist oder ob wir was mitbringen. Meistens in den Schulen selbst machen wir das vollkommen ohne Rechentechnik. Das Einzige, wo wir an Angeboten an Schulen mal mit Rechentechnik gearbeitet haben, war bei dem Ganztagsangebot, wo wir ja mehrfach waren. Da haben wir dann mal ein bisschen HTML-Seiten gebaut. Da haben wir dann mal Rechentechnik genutzt. Aber ansonsten ist das alles sozusagen frei von Computern. Unsere Unterrichtseinheiten, ja.
Genau, und wenn Linux installiert wird, dann müssen natürlich Laptops vorhanden sein. Ne? Also das waren jetzt Laptops, die wir von Kohleradio gekriegt haben für die Workshops. Und das müssten dann entweder die Schulen da haben oder wir bringen das mit. Genau. Und also grundsätzlich versuchen wir es halt so allgemein zu halten, dass es nicht notwendig ist, dass man Rechentechnik hat. Wir hatten zum Beispiel im Erzgebirge haben wir einmal gezeigt, wie man unverschlüsselten Internetverkehr mitschneiden kann. Da hatten wir einfach unsere beiden Laptops dabei. Dann hat der eine auf dem einen Laptop hat irgendwie, was er dem anderen nicht gesagt hat, hat eine Website aufgerufen und der andere hat dann sozusagen mit Beamer hat zeigen können, ah, guck mal, hier ist der Aufruf und der hat das nicht verschlüsselt. Das heißt, ich kann jetzt alles sehen, was der macht. Aber nicht für die Schüler sozusagen, das war unsere eigene Technik.
Weitere Fragen?
Ich habe noch eine Frage aus dem Chat.
Ja.
Und zwar fragt jemand, werden die Fragen, die die Schüler bringen und die da immer wieder auftauchen, irgendwo gesammelt? Gibt es da eine Art FAQ oder sowas?
Eine FAQ gibt es bei uns nicht und mir wäre auch im Bund nichts bekannt, aber die gehen natürlich immer wieder in die nächsten Vorträge mit ein.
Genau, also das kommt dann in das Material mit rein. Vielleicht wäre es dann irgendwann sinnvoll, wenn uns das auffällt, dass es irgendwie viele Fragen gibt, die immer wieder kommen. Das würde ich mal aufschreiben. Das ist eigentlich keine schlechte Idee.
Gut. Da hinten ist noch. Was muss man machen, um bei uns mitzumachen? Man muss uns fragen und ansatzweise kompetent sein. Ja.
Genau. Also wir haben eine Mailingliste, da kann man sich gerne drauf einschreiben und da kann man ein bisschen mitlesen. Da kommt immer mal sozusagen rüber, was passiert und auch die Anfragen kommen da rein. Und wenn man denkt, hier cool, das wäre mal toll, dann kommt man einfach mit zu so einem Vorbereitungstreffen von einem so einem Schulbesuch und macht mit. No?
Ja?
Nochmal zu dem, gibt es von staatlicher oder von sächsischer Seite auch schon Vorstöße in Richtung Open Source? Oder?
Es gibt sehr viele Informatiklehrer, die für Open Source engagiert sind, das muss man sagen. Die versuchen das dann im Rahmen ihrer Gestaltungsfreiheit immer einzubringen, dass zusätzlich noch zu dem Windows ein Linux installiert ist. Vorstöße von staatlicher Seite sind mir jetzt nicht groß bekannt, zumindest auf sächsischer Ebene. Was mich aber auch positiv überrascht hat, zum Beispiel die anderen Anbieter sind sich der Problematik auch bewusst und zum Beispiel in dem Kooperationsvertrag mit der Cross-Media-Tour war auch eine Open-Source-Klausel mit drin, dass bevorzugt Open-Source-Software eingesetzt werden sollte. Genau, ich glaube, ich dürfte das gar nicht sagen, denn danach kommt eine Geheimhaltungsklausel.
Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann ja, freuen wir uns über das rege Interesse. Wir freuen uns, wenn vielleicht jemand mitmacht oder so, und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Thank you.